Ja, ich bin wahnsinnig gern Mama und wir sind wahnsinnig gern Eltern und ich bin auch wahnsinnig gern Unternehmerin und ich würde niemals sagen, dass man sich für eins entscheiden muss. Man muss nur wissen, wie man es miteinander unter einen Hut bringt.
Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung.
Super. Hey, herzlich willkommen, Clara.
Hallo.
Sehr, sehr schön, dass du heute hier beim Podcast mit dabei bist, beim Hinz und Kunst Podcast. Ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein Stück deiner sehr wertvollen Zeit zur Verfügung stellst, um dieses Interview mit mir zu führen. Ich folge dir schon ganz lange auf Instagram und finde dich eine wahnsinnig bewundernswerte und coole Frau. Ah. Und ja, fühle mich total geehrt, dass wir heute zusammen ein Gespräch führen dürfen. Richtig, richtig cool. Vielleicht magst du dich erstmal so zu Beginn kurz vorstellen, dass wir ein bisschen ein paar Eckdaten von dir erfahren, wer du eigentlich bist.
Sehr, sehr gern, Katharina. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Ja, zu mir. Ich bin Clara Riemer, ich bin 26, vielleicht erstmal so die harten Fakten anfangen. Ich wohne in Grimmitschau, das ist in Sachsen, wohne ich mit meiner Familie. Wir haben zwei Kinder, die sind 1 und 4. Mein Mann spielt hier professionell Eishockey und das ist hier sozusagen unsere Base. Wir haben auch die Familie um uns herum. Ja, ansonsten bin ich nebenberuflich selbstständig, denn ich bin hauptberuflich noch Studentin. Ich bin selbstständig mit Clarima Schrift und Design. Ich habe mich über die letzten 5 Jahre auf Kalligrafie mit Spitzfeder fokussiert und auch lerne das jetzt auch anderen oder bringe das anderen bei. Ich führe in Workshops deutschlandweit. Ich habe noch einen Online-Shop, da kriegt man sozusagen die Materialien, die man für einen erfolgreichen Einstieg in die Spitzfeder-Kalligrafie braucht. Und darüber hinaus gibt es auch noch digitale Produkte wie Kalligrafie-Guides, einen Drucker-Guide, wo man quasi mein Wissen bekommt, wie man zu Hause richtig drucken kann, seine Projekte wie Einladungen oder Ähnliches. Ja, und zum Studium. Ich studiere Lehramt für Deutsch und Kunst auf Oberschule. Und da bin ich jetzt in den letzten Zügen, habe jetzt meine Staatsexamensprüfungen hinter mich gebracht, erfolgreich, und werde dann im Januar mein Zeugnis in den Händen halten.
Wahnsinn.
Ja.
Cool. Das heißt, wir hören schon mal raus, du bist nicht nur Unternehmerin, als die wir uns ja heute hauptsächlich unterhalten, sondern du bist eben auch Studentin und auch Mama, sogar zweifache Mama. Und man muss ja der Vollständigkeit halber auch sagen, Frau eines Mannes, das heißt, du hast auch eine sehr wichtige
Freundin. Ich bin auch Freundin, Freundin.
Okay. Nicht verheiratet, aber trotzdem lebt ihr ja als Familie zusammen. Das heißt, du hast einfach verschiedene Rollen so in deinem Leben, die du erfüllst. Du hast jetzt erzählt, du hast dein Studium fast zu Ende gebracht. Also dein Staatsexamen war ja wahrscheinlich so die letzte Prüfung in deinem Studium, glaube ich.
Genau.
Kannst du dir vorstellen, in dem Bereich dann auch zu arbeiten, oder hast du vor, mit deiner Selbstständigkeit dann voll durchzustarten?
Ja, also der Plan war eigentlich voll durchzustarten. Aber aufgrund der ganzen Corona-Geschichte, muss ich sagen, habe ich mich jetzt dafür entschieden, im März mein Referendariat anzutreten. Auch einfach, weil mein Mann halt professioneller Sportler ist. Und da war ja jetzt auch gerade alles so ein bisschen in der Schwebe. Finden Spiele statt? Geht ein Verein insolvent? Was ist dann mit uns als Familie? Und da muss man auch irgendwo dann die Verantwortung übernehmen und sagen, okay, mit einem Lehramt habe ich einen sicheren Job, auch gerade in dieser Krisenzeit ja irgendwie. Aber es wird auf jeden Fall nicht der Vollzeitlehrerjob werden. Da bin ich mir sehr sicher, denn dafür liebe ich meine Selbstständigkeit zu sehr.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du Lehramt angefangen hast zu studieren und dann dich aber selbstständig gemacht hast? Also war ursprünglich schon dein Plan, Vollzeitlehrkraft zu werden? Oder war das von vornherein einfach nur, ich mache jetzt mal Lehramt, das ist was Solides, und dann schaue ich mal, wo es mich hintreibt?
Ja, also ich hatte schon immer die Einstellung, auf jeden Fall was zu studieren, oder auch Ausbildung wäre völlig egal gewesen, aber was Festes in den Händen zu haben. Aber ich habe nie gesagt, es gibt nur den einen Weg für mich. Nach dem Abitur war dann für mich das Studium Lehramt, also das war so die erste Entscheidung. Mir fehlte da auch eigentlich völlig die Erfahrung in anderen beruflichen Bereichen. Klar gibt es diese Hochschulwochen und diese Schnupperberufswochen, Aber das war nie wirklich das, wo ich sage, das hat mir da richtig gezeigt, was die Welt noch beruflich für einen bereithält. Deswegen war das Lehramtsstudium so das, da wusste ich, was ich studiere und was ich am Ende bin. Und die Selbstständigkeit hat sich dann eher so nebenbei entwickelt. Also ich war auch nebenbei schon immer kreativ aktiv und bekannte Freunde wussten das, wo man da schon immer mal so einen kleinen Auftrag gekriegt hat. Und dann mit dem Studio kam natürlich auch dazu, dass man einen Nebenjob angehen musste, um sich das Ganze auch finanziell irgendwie leisten zu können. Da habe ich damals in Erfurt noch in einem Feinkostbistro gearbeitet, auf der Krämerbrücke. Das war super schön und da habe ich auch meine Cappuccino-Liebe entdeckt. und dann mit dem Wechsel nach Leipzig, weil für uns klar war, dass wir Studium und Familie verbinden wollen, habe ich dann hier einen Nebenjob angefangen bei Edeka. Und das war jetzt dann nicht so die Erfüllung. Und ich war mir klar, dass ich diese 450 Euro auch irgendwie anders nebenbei verdienen kann und vielleicht mit was, was mir auch wirklich Spaß macht. Und das war dann so, wo ich sage, okay, nicht mehr an der Kasse sitzen, sondern mit der Kunst Geld verdienen. Ja.
Das heißt, du hast angefangen zu studieren. Wann war das?
2013. Also 2012 habe ich Abitur gemacht und 2013 bin ich nach Erfurt für 2 Semester und bin dann 2014 nach Leipzig gewechselt und bin dann immer gependelt mit der S-Bahn.
Ah ja, genau. Krass. Dann haben wir
im gleichen Jahr... Habe also auch nie in Leipzig gewohnt.
Ah, okay. Dann haben wir aber im gleichen Jahr Abitur gemacht tatsächlich.
Oh, witzig. Cool.
Ja, genau. Ich habe 2012 Abitur gemacht. Ja, okay, cool. Das heißt, du hast angefangen zu studieren und dann hast du dich selbstständig gemacht und dann bist du Mama geworden. Richtig? Von der Reihenfolge?
Genau, ja. 2016 bin ich das erste Mal Mama geworden und 2018 dann das zweite Mal.
Richtig, richtig schön. Finde ich auch total mutig und einen ganz, finde ich, besonderen Ansatz, dass man bewusst eben sagt, wir wollen während dem Studium Familie gründen. Dein Mann war ja wahrscheinlich damals schon beruflich tätig, kann ich mir vorstellen, oder?
Genau, ja. Der war mit 15 Jahren schon im Profibereich, im Sport, genau.
Das heißt, ihr habt dann eben bewusst entschieden, wir wollen während deines Studiums dann Familie gründen, was man ja auch echt selten hört irgendwie, also generell, ja, dass man irgendwie früh Kinder kriegt, aber ja, finde ich echt cool.
Wir wollten junge Eltern sein.
Voll schön, ja, absolut. Ich bin selber Tochter von eher, sage ich mal, älteren Eltern. Also meine Eltern haben relativ spät Kinder gekriegt und ich habe das immer in der Schule, weiß ich noch, damals so ein bisschen beneidet oder gab es auch eine Freundin, die sehr junge Eltern hatte und dann dachte ich mir auch immer, oh, ich möchte am liebsten eine junge Mutter sein, von daher richtig, ja, cool, deine Kinder.
Auch für die Kinder ist es schön jetzt, weil unsere Kinder wachsen ja auch mit unseren Eltern und mit meinen Großeltern auch noch auf und meine Kleine hat zum Beispiel gestern bei meiner Oma geschlafen, die ist Anfang 70 und das klappt halt wunderbar, das ist halt echt auch eine große Unterstützung für uns mit den Familien, schön, dass die da so bereit sind, ja.
Ja, richtig schön. Okay, gehen wir mal zurück an den Punkt, wo du im Edeka an der Kasse gesessen bist und dir gedacht hast, ich muss diese 450 Euro doch irgendwie auch anders verdienen können. Ja. Du hast dann eine nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet, glaube ich, ein Nebengewerbe.
Genau.
Und dann gestartet quasi mit deinen kreativen Tätigkeiten. Womit hast du begonnen? Hast du den Onlineshop eröffnet oder was war so dein erstes Produkt oder womit bist du gestartet?
Ich habe angefangen, also ich hatte mir dann so einen Davanda-Shop eingerichtet und da war mein erstes Produkt allerdings handgestanztes, farblich abgestimmtes Konfetti aus Seitenpapier. Das habe ich damals in mühseliger Arbeit zu Hause gestanzt und es wollte aber keiner. Es kannte auch keiner, weil ich habe das Produkt da eingestellt und dann kam nichts und dann dachte ich, ein Glück, das war eine schwange Arbeit. Und dann habe ich das wieder sein gelassen und bin dann zu meiner Kunst, die ich wusste, da kann ich was, wieder zurückgekehrt und habe dann quasi gestartet mit Kundenaufträgen, also Privatkunden hauptsächlich, also was jetzt Einladungen, Menükarten, halt handschriftlich angefertigt. Brautkunden waren damals so meine Hauptzielgruppe mit, ist jetzt nicht mehr so, aber so habe ich gestartet, genau. Und nach dem Davanda-Shop bin ich dann gab es ja Davanda nicht mehr, dann bin ich auf Etsy geswitcht und hatte danach dann über Jimdo, glaube ich, war das damals, meinen eigenen Shop angelegt, weil ich immer gerne irgendwie was Eigenes mache. Und jetzt hoste ich meinen eigenen Shop auf
WordPress. Richtig, richtig gut.
Das passiert.
Aber hast du dann von, also ich vermute eher nicht, von Tag 1 deine 450 Euro verdient? Da gab es ja bestimmt irgendwie eine Zwischenphase. Warst du parallel noch beim Edeka dann gewesen und hast es so gleichzeitig gemacht? Oder wann war so der Punkt, wo du den Edeka hinter dir lassen konntest?
Das ist gerade eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das teilweise so ein bisschen, ja, ich habe das noch parallel gemacht. Weil wie ich dann schwanger wurde, habe ich dann den Kassenjob auch aufgegeben. Ja, ich habe das noch parallel gemacht. Da kam natürlich am Anfang nicht gleich das Geld bei rum. Auch gerade Preise festlegen, wenn man sowieso gerade erst am Start ist, ist ja auch irgendwie so ein schwieriges Thema für einen selber. Preisfindung, was ist meine Zeit wert, was ist meine Arbeit wert? Das muss man ja auch erstmal so ein Stück weit herausfinden. Und das hat dann natürlich ein Stück gedauert. Also ich glaube mit Ausgabenmaterial und was so meine Steuererklärung in dem ersten Jahr war, also da hatte ich, glaube ich, gerade mal so ein kleines Blüsschen doch da stehen. Also ich musste ja auch nicht großartig dann jetzt, ich habe ja jetzt keinen Job aufgegeben, ne, wo ich ein vernünftiges Einkommen hatte und bin dann in die Selbstständigkeit, sondern das war am Anfang so ein on the top quasi, und dann, wie ich den Edeka-Job habe fallen lassen, kam dann auch mehr bei rein.
Okay. Magst du dazu vielleicht kurz was sagen, weil das, glaube ich, echt immer wieder ein spannendes Thema ist, Thema Preisfindung, und wenn man startet, wie findet man heraus, was man wert ist? Kannst du da irgendwie sagen, wie du da vorgegangen bist, oder hast du dich irgendwo beraten lassen, belesen, hast du andere fragen können, oder wie hast du da so deinen Weg gefunden?
Also ich hatte jetzt keinen Berater an meiner Seite, ich habe halt wirklich auch dann mich sehr für Podcasts interessiert und habe da viel für mich auch rausgezogen. Jetzt nicht unbedingt einen festen Preis, wo man sagt, hier, du musst das und das für deine Stunde nehmen und nicht runter. Für mich waren es einfach so die Überlegungen, wirklich so, was muss ich ringsrum finanzieren können damit? Was will ich am Ende raushaben? Was habe ich auch an laufenden Kosten nebenbei? Also was kostet mich Website, was kostet mich WLAN, was kosten mich Verpackungen und all das, weil das muss man in seinem Preis am Ende berücksichtigen. Ich finde halt, so ein Stundenpreis ist immer ein Stück weit schwierig. Also das ist halt wirklich so ein Prozess, den man da irgendwie durchlaufen muss, und man sieht auch irgendwie, welche Preise kann man bei einem Kunden anbringen, und wenn das ohne Wenn und Aber bezahlt wird, dann denkt man sich so, okay, gut, hätte ich auch ein Stückchen höher gehen können. Ne, so, also, und was ich am Anfang, welchen Fehler ich gemacht habe, war die Überlegung, könnte ich mir das leisten? Also könnte ich mir meine eigene Arbeit selber leisten? Denn das war gerade am Anfang natürlich nicht möglich, wenn ich da eine Hochzeit hatte und auf dem Angebot stand am Ende dann irgendwas so über die 1.000 Euro. Dann sitzt du da und denkst dir, ach du Scheiße, das könntest du dir niemals leisten oder das würdest du dir niemals leisten. So, aber das ist halt der völlig falsche Ansatz, weil dann bleibt man bei seinen, keine Ahnung, 300 Euro, macht am Ende noch ein Minus oder verschenkt halt seine Zeit.
Gibt's da irgendwie so eine Anekdote, die du erzählen kannst oder magst, wo du quasi so einen falschen Preis mal jemandem angeboten hast?
Oh ja.
Und dich im Nachhinein geärgert hast?
Ja. Also es gab einen Kunden, wo ich vieles gelernt habe. Das waren damals handgeschriebene Hochzeitseinladungen, also wirklich jedes Stück von Hand geschrieben. Ich glaube, das waren so an die 30 Stück oder so. Ja. Das Angebot belief sich auf, ich glaube, 200 Euro. Und ich saß Stunden. Also man muss ja auch rechnen, man hat ja den Kundenkontakt, der ja Zeit einnimmt. Dann hat man die Entwürfe, die man dem Kunden geben muss. Das nimmt Zeit, die Entwürfe zu gestalten, die Entwürfe zu korrigieren, dann den finalen Entwurf zu schicken und dann das Ganze am Ende noch umzusetzen. Das habe ich da schon mal gelernt, dass ich da viel, viel mehr Zeit einplanen muss und am Ende natürlich auch viel, viel mehr berechnen muss. Und dann war noch das zweite Learning daraus, war, die Einladungen sind an den Kunden rausgegangen, Einladungen wurden verschickt an die Gäste, und dann hieß es, du hast dich bei dem Namen verschrieben in allen Einladungen, also da war der Name des Bräutigams falsch, und die haben das aber wahrscheinlich, also so wie sie es bekommen haben, rausgeschickt, und ja, also dann war das noch mit, ja, wie machen wir es jetzt, also die Einladungen sind ja raus, ihr hättet ja gleich Bescheid geben können, dann hätte ich das korrigiert, das hätte ich für 200 Euro 400 Einladungen geschrieben. Aber gut, das macht man dann natürlich, weil der Fehler lag ja auf meiner Seite. Ich habe dann das Geld zurücküberwiesen.
Nein!
Ja.
Ach, wie krass.
Aber jetzt so im Nachhinein, damals dachte ich mir, ach du Scheiße, die 200 Euro sind weg. Das ist die Hälfte von deinem Edeka-Job. Und aber so im Nachhinein, also man lernt halt wahnsinnig viel durchs Machen. Und deswegen sage ich auch allen, macht's. Mhm. Also ihr könnt nicht sagen, wie es läuft oder nicht abschätzen, wie es laufen würde, wenn ihr es nicht macht.
Ja, absolut. Das stimmt. Ja. Ich finde auch, man macht diese Fehler. Ich würde sogar nicht mal sagen, es wäre besser, wenn man sie nicht gemacht hätte, weil so lernt man eben, wie du sagst, man geht so seinen Weg. Man findet auch heraus, ich habe auch Angebote, wie du gesagt hast, rausgeschickt, die sofort angenommen wurden, wo ich dann auch im Nachhinein mich geärgert habe, weil ich dachte, Mist, hätte ich doch ein bisschen mehr verlangt und dann eben auch gemerkt habe, eigentlich fühle ich mich gar nicht wohl mit dem Preis und irgendwie ja. fühlt sich das zu billig an und ich habe das Gefühl, ich werde ausgenutzt oder so, aber ich habe mich einfach nicht getraut, höher zu gehen, aus Angst, den Auftrag nicht zu bekommen.
Richtig, ja. Das ist auch so ein gutes Learning. Ja.
Genau, so ein Learning, was ich dann so über die Jahre jetzt auch hatte, dass ich gesagt habe, lieber schicke ich ein Angebot raus, was nicht angenommen wird, weil es zu teuer ist, aber ich hätte es billiger nicht machen wollen. Ja. Also ich schicke ein Angebot raus, mit dem ich mich wohlfühle und wo ich sage, wenn ich das bekomme, dann mache ich den Auftrag richtig gerne. Und wenn sie das nicht bereit sind zu zahlen, dann möchte ich es auch nicht machen. Und wenn es zu billig war und ich theoretisch noch mehr hätte haben können, dann sage ich trotzdem, nee, mit dem Preis bin ich aber fein. Also den habe ich mir ja so kalkuliert, dass ich mich dabei wertgeschätzt fühle und das Gefühl habe, meine Arbeit wird entsprechend entlohnt. Und dann bin ich damit auch fein, wenn jemand anders dafür 200 Euro mehr bekommen hätte. Deswegen denke ich da irgendwie, das ist irgendwie so ein Grundsatz, den ich mir jetzt über die Zeit angeeignet habe, sage ich mal.
Auch das mit dem Gefühl an sich, also wenn ich jetzt bei einem Auftrag kein gutes Gefühl habe, sei das jetzt das Projekt an sich, was jetzt inhaltlich vielleicht von der Form nicht dem entspricht, was ich eigentlich wirklich gerne mache und das für mich dann eher so ein Krampf ist, dieses Projekt, obwohl da vielleicht auch gutes Geld bei rumkommen könnte. Auch da habe ich jetzt für mich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Also wenn mich auch ein Projekt nicht glücklich macht, das nicht dem entspricht, was ich mir für den Kunden oder was auch meinem Stil irgendwie entspricht, nicht passt, dann nein.
Ja, absolut.
Ja.
Hatte ich jetzt auch erst letztens wieder eine Anfrage, das war super kurios auch eigentlich, von einem, ich kann es noch gar nicht richtig in Worte fassen, irgendwie so ein koreanisches Manga-Comic-Ding. Die wollten,
aber wie kommt man auch auf die Idee, das bei dir in Auftrag zu geben?
Aber die wollten eine Lettering-Künstlerin, die ihnen regelmäßig zur Verfügung steht, um irgendwie diese einzelnen Bilder da zu gestalten und man würde dann halt regelmäßig Geld bekommen. Und erst dachte ich so, ah ja, sowas Regelmäßiges ist ja echt cool.
Ja.
Und dann die so, das kannst du ja nicht erzählen.
Nee.
Das sagt mir auch kein Mensch. Das würde ich ja niemandem sagen wollen, dass ich so ein koreanisches Manga-Comic-Dings irgendwie Sachen mache.
Ja.
Und da dachte ich dann auch so, ich glaube früher, ganz am Anfang, ich hätte es wahrscheinlich gemacht.
Wahrscheinlich.
Ich hätte mir gedacht, cool, ich bekomme regelmäßig Geld und ist ja egal, ob das zu meinem Stil passt. Wenn die meinen, ich passe zu ihnen, dann wird es schon passen. Und hätte es womöglich angenommen und mich im Nachhinein geärgert. Und jetzt habe ich dann aber auch einfach dann gesagt, nee, ich glaube, das passt nicht so gut zusammen.
Ach.
Ist auch gerechtfertigt. Aber ja, es war sehr, sehr lustig.
Sehr lustig, ja.
Cool, das heißt, hast du dir irgendwie dann am Anfang so eine Art Businessplan gemacht oder hattest du so eine innere Vision, wo du gesagt hast, das ist mein Ziel, da möchte ich hin mit meiner Selbstständigkeit? Oder hast du einfach eben so gestartet, dass du gesagt hast, jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt und wie es weitergeht?
Also einen Plan hatte ich nie. Also ich habe nicht gesagt, also auch, nee, einen Plan hatte ich nicht. Ich bin eher so jemand, der irgendwie die Augen offen hält und auch schaut, wo ist gerade Interesse da. Also was wollen auch vielleicht auch bestehende Kunden und Kundinnen jetzt irgendwie in den nächsten Schritten? Also worauf haben die Bock und was wünschen und erwarten die vielleicht auch teilweise von mir? Ne? So wie jetzt zum Beispiel, sie lernen irgendwie die Kalligrafie und merken dann, oh, das macht echt Spaß und das liegt mir gut und wie mache ich jetzt weiter? Ne? Mhm. So, und auch darauf dann zu reagieren. Ich habe da wirklich eher so den Blick zu sagen, nicht ich schaue, was kommt und lebe so in den Tag hinein, denn das ist auch das Falsche. Also man muss sich gerade als Solo-Selbstständige ja auch wirklich organisieren. Ich kann nicht morgens ins Studio kommen und dann mir überlegen, was mache ich heute? Weil dann verliert man sich in all den Aufgaben, die man hat, denn es liegt ja jede Aufgabe bei eins selbst. Und das macht auch keinen Sinn. Ich hatte mir tatsächlich für dieses Jahr so eine Art Umsatzziel gesteckt gehabt, war natürlich in keinster Weise zu realisieren, wie dieses Jahr jetzt lief, weil ich den Fokus auf Kurse gelegt hatte, die ab April hätten stattfinden sollen, deutschlandweit, was natürlich nicht möglich war. Aber gut. Und auch da ist wieder mein Glück, dass ich sage, ich habe nicht diesen festen Businessplan, der mir sagt, wann ich was zu launchen habe oder wann ich welches Produkt zu gestalten habe. Weil wenn es die Zeit einfach gerade nicht hergibt, dann beschränkt mich das ja nur. Ich muss auch gerade als Mama und als Studentin und als Unternehmerin ja auch ein Stück weit flexibel sein und auch reagieren können, wie es halt gerade passt. Sei es jetzt zum Beispiel kindkrank, sei es jetzt einfach, dass wir für 12 Wochen plötzlich zu Hause sein müssen. Dann kann ich das, was ich geplant hätte, nicht umsetzen. Und wenn ich dann jetzt irgendwie in ein Loch fallen würde und sagen, ach du Scheiße, ich kann nicht das machen, was ich machen wollte und jemine, dann lieber, nee, ist jetzt so, wie es ist und ich suche mir jetzt einen neuen Weg. Mhm. Und den gibt's auch. Ja. Nur wenn man da den Blick dafür nicht hat, dann findet man den Weg auch nicht.
Ja. Wie bist du damit umgegangen, als so dieser, ja, für alle unvorhergesehene Einbruch kam mit Corona? Du bist ja generell so in deinen 3 Rollen, wie ich finde, sehr souverän. Also ich verfolge dich schon seit Alma noch in deinem Bauch war, weiß ich noch. Da war, glaube ich, so der Start, wo ich dazu kam bei dir. Und damals warst du auch noch im Homeoffice, da gab es dein Studio noch nicht. Nee. Und du hast zwar auch immer wieder ganz ehrlich Einblicke gegeben, so Mensch, jetzt ist irgendwie die Ida krank und jetzt bin ich da irgendwie gefesselt und kann eben nicht das machen, was ich geplant hatte. Aber wie war da so dein Prozess? Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch frustrierend vielleicht war hin und wieder, und du eben nicht so deinen Plan umsetzen konntest. Was ist da so deine Herangehensweise, dein Umgang damit?
Ich bin zum Glück innerlich sehr ruhig und auch ein, würde ich sagen, eher gelassener Typ, was jetzt der Umgang mit Stress oder unbekannten Situationen anbelangt. Mhm. Wir waren davor sowieso schon mit den Kindern zu Hause, weil sie krank waren. Also halt allgemein Erkältung und einmal war sie krank und einmal ist im Februar das erste Mal in den Kindergarten gekommen. Also ab da soll das eigentlich losgehen, dass dann beide Kinder auch im Kindergarten sind. Dann kam noch dazu, dass ich ja im Staatsexamen war. Also im Oktober habe ich meinen Thema eingereicht, mich damit dann noch nicht weiter beschäftigt, außer dass ich das Thema abgegeben habe, weil ich bin so ein absoluter auf den letzten Drücker Arbeiter. War in der Zeit ein bisschen tricky. Wir waren dann diese 12 Wochen zu Hause. Weiß nicht, ob man sagen soll, eingesperrt ist vielleicht nicht, aber wir haben uns zu Hause sehr gut organisiert. Also mit uns als Familie hat es wahnsinnig gut geklappt. Das hätte ich mir eher ein bisschen schwieriger vorgestellt, wenn man dann plötzlich von früh bis abend nur noch aufeinander hockt. Das ging, also muss ich sagen, doch wirklich sehr gut. Vielleicht sogar manchmal besser, wie wenn man in seinem Alltagstrott drin ist, so mit Arbeit und allem drum und dran. Was halt wirklich total beschissen war, war diese Vorbereitung aufs Studium. Ich konnte zu Hause weder in Ruhe mal an meiner Staatsexamensarbeit schreiben, noch hätte ich mich für Prüfungen vorbereiten können, denn ich war dann abends 21 Uhr einfach platt und konnte nicht in die Nacht hinein arbeiten und lernen. Das war sehr, sehr schwierig. Zudem war dann auch mein Mann, dadurch, dass er Sportler ist, die Saison war dann von 0 auf 100 beendet. Dann rutscht man sozusagen in die Arbeitslosigkeit rein, was ja dann auch irgendwie so eine finanzielle Einbuße einfach ist. Und ja, ich muss sagen, ich war damals halt echt noch gut eingestellt, so im Kopf und wegen, okay, das sind jetzt die Wochen, die wir zu Hause, wir warten jetzt, was dann so um den Mai rum passiert, wenn die Kitas wieder aufmachen. Ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass sich das echt so lang zieht. Das war auch ganz gut, dass ich da innerlich immer sehr positiv noch eingestellt bin. Und für die Staatsexamensarbeit habe ich zum Glück den Druck von einer ehemaligen Kursteilnehmerin bekommen. Die hat mich da sehr gut mir den Druck gemacht, zu sagen, klar, du musst jetzt, du kannst diese Staatsexamensarbeit nicht in 3 Tagen schreiben. So sind dann halt aus den geplanten 6 Monaten Staatsexamensarbeit schreiben so effektiv 2 Wochen geworden.
Wahnsinn.
Ja, ich habe dann mich auf die mündlichen Prüfungen innerhalb von 3 Tagen jeweils vorbereitet und ich sage jetzt, ich habe es geschafft und fertig. Also die mündlichen Prüfungen sogar noch sehr gut, aber oder Staatsexamensarbeit auch. Eine schriftliche war jetzt nicht so der Burner, aber geschafft ist geschafft. Und das ist auch so die Einstellung, zu sagen, okay, man kann nicht in jedem Bereich 100% geben. Und das ist halt so, die Balance sind auch schwer.
Mhm. Ja. Das ist, finde ich, sowieso... finde ich das spannendste Thema so bei diesen verschiedenen Rollen, die ja nicht nur du hast, die hat ja jeder irgendwie im Leben. Die meisten Menschen sind mindestens mal irgendwo Arbeitnehmer. Wir sind jetzt halt Unternehmer und dann eben noch in einer Ehe oder Beziehung. man ist irgendwie auch Freundin für Freundschaften so. Man ist vielleicht auch noch weniger oder mehr intensiv Tochter. Du bist Mutter. Und mir fällt schon oft schwer, obwohl ich jetzt nur in Anführungsstrichen Ehefrau und Unternehmerin und halt Freundin bin, diese ganzen Erwartungen unter einen Hut zu kriegen. Und finde das, also vor allem so in den ersten 3 Jahren, besonders im 3. Jahr, muss ich sagen, letztes Jahr habe ich es ganz oft gemerkt, dass ich intuitiv die Arbeit und mein Unternehmen an erste Stelle gestellt habe. Und wenn ich irgendwie einen Termin mit Freunden ausgemacht hatte und dann kam eine Anfrage für ein Event rein, dann habe ich das Event genommen und habe meinen Freunden abgesagt, weil ich immer so in diesem Modus war, ja, 1.000 Euro haben oder nicht haben. Und wo ich gemerkt habe oder wo ich auch mir selber immer wieder gesagt habe, das ist nun mal so, wenn man sich selbstständig macht, dann muss man die Arbeit an erste Stelle stellen. Und es ist, glaube ich, auch auf jeden Fall so, dass es vor allem eben so die ersten 3 bis 5 Jahre sehr, sehr intensiv ist und man die extra Meile gehen muss. Und im Zweifelsfall eben auch mal Freundschaften so ein bisschen hinten anstehen. Und trotzdem merke ich, besonders jetzt seit Ende letzten Jahres, irgendwie, ich will auch nicht immer das Unternehmen an erster Stelle stellen, weil ich sonst eben auch Freundschaften verliere oder sehr enge Freundschaften weniger intensiv werden. Ich jetzt dann eben auch geheiratet habe. Das heißt, mein Ehemann ja irgendwie auch ein bisschen Zeit verdient hat und ich das ja auch möchte. Also natürlich ist mir meine Ehe super wichtig. Aber wie gehst du so mit dieser Diskrepanz um oder diesem Gefühl, eben verschiedene Rollen erfüllen zu müssen und auch zu wollen eben und gleichzeitig aber diese starke Liebe fürs Unternehmen zu haben, die ja nicht jeder nachvollziehen kann, gerade Freunde oft nicht nachvollziehen können, die eben angestellt sind. Wie erlebst du das?
Ja, es ist auf jeden Fall definitiv so, dass in der Selbstständigkeit so die ersten Jahre, dass man da viel investieren muss und ein Stück weit auf viel aufgeben. Man hat halt wirklich so seine Verpflichtungen und man muss viel Zeit investieren, aber man hat halt auch teilweise dann so Freiheiten, die ich halt sehr genieße. Zum Beispiel hat mein Mann halt an dem Wochenende immer die Spiele gehabt und montags war dann der freie Tag. Dann konnte ich mir den Montag auch frei nehmen und dann sind wir halt frühstücken gegangen, wenn die Kinder im Kindergarten waren oder halt ein Kind im Kindergarten war. Das ist halt immer so ein, das Für und Wider irgendwie. Aber man muss sich da ja auch erst neu finden in der Rolle als Selbstständige. Und natürlich liegen dann erstmal alle Aufgaben auf dem Tisch, die gemacht werden müssen. Und sei das, dass man E-Mails beantworten muss, wo auch mal schnell viel Zeit drauf geht, wenn man da noch nicht so clever war und sich irgendwie so auch so Vorlagen erarbeitet hat, die man dann halt an Kunden auch schnell mal rausgeben kann. Sei das jetzt ein Preis-Leistungs-Guide oder irgendwas in der Form, wo man einfach Zeit sparen kann. Man muss so die Routine für sich entwickeln, irgendwie zu sagen, okay, dann habe ich die 2 Tage in der Woche, wo ich alle Bestellungen bearbeite. Dann sind es die festen 2 Tage und gut. Mhm. So. Und ich habe, als ich noch Einfachmama war, da hatte ich auch viel Energie noch nachts zu arbeiten. Und ich war nachts wahnsinnig kreativ und aktiv und habe da geschafft ohne Ende. Das war mit 2 Kindern dann nicht mehr der Fall. Dann war ich abends 8:30 platt auf dem Sofa und hatte nicht die Energie, irgendwie nochmal zu arbeiten. In der Zeit, in der ich dann gern meine Nachtschichten geschoben habe, dann, weil ich hier gerade im Wohnzimmer sitze und das so vor mir sehe, noch wie das damals war, da saß halt dann mein Mann auf dem Sofa und hat halt seine Serien geguckt oder keine Ahnung, weil er halt gewartet hat, bis er nicht irgendwann auch mal mit aufs Sofa kommt. Ich saß aber halt am Schreibtisch daneben und habe halt durchgezogen, bis er dann schon ins Bett ist und dann bin ich irgendwann dann die Nacht 2:30 ins Bett. Das tut einer Beziehung natürlich alles andere als gut und das war auch eine große Erkenntnis meinerseits auch in dem letzten Jahr, weshalb ich auch die Entscheidung in keinster Weise bereue und so, so glücklich drüber bin, dass wir jetzt dieses Studio haben, was wir auch in Corona-Zeiten uns dafür entschieden haben, ganz spontan, zusammen mit meiner Freundin Sarah, haben wir das Studio dann quasi umgewälzt mit der Unterstützung der Männer und unser eigenes Reich geschaffen. Und das war für mich auch so eine große Erkenntnis, Privates und Berufliches trennen zu müssen. Das geht als Selbstständige ohne Kinder, geht das mit Sicherheit fein, wenn man zu Hause so seinen eigenen Raum noch hat und da dann auch die Tür zu schließen kann, zu sagen, okay, jetzt bin ich zu Hause als Frau, Freundin, wie auch immer, aber mit Familie ist das einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und da empfehle ich wirklich jedem, das zu trennen. Mhm. Es ist nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel nach dem Kindergarten sind, die Kinder dann oft noch mit im Büro und wir toben dann auf dem Markt noch ein bisschen rum, schleckern in Eis irgendwie. Ich packe nebenbei noch die letzten Bestellungen fertig, die bringen wir dann zusammen zur Post. da muss man jetzt nicht so strikt trennen. Also die Kinder sind auch gern im Studio und kriegen da Pinsel und Farben in der Hand. Aber für unsere Beziehung auch gerade war das enorm wichtig, dass ich halt jetzt abends hier nicht noch zur Feder und zum Pinsel greifen kann, sondern sagen kann, okay, jetzt gibt's uns beide.
Ja, absolut. Es ging mir auch genauso, wie du sagst. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mein eigenes Studio hatte, konnte ich zu Hause schon gar nicht mehr arbeiten, weil ich dann auch stationär meinen iMac halt dort geparkt hatte und zu Hause nicht mehr die Festplatte hatte und so weiter. Man konnte dann einfach nicht schnell mal noch was machen, was einerseits irgendwie auch dann so ein bisschen einschränkend war, weil ich so dachte, ach Mist, jetzt könnte ich doch noch schnell und jetzt hätte ich doch noch eine Minute und es einfach so gewohnt war. Also ich hatte vorher auch irgendwie immer so dieses, naja, ich arbeite halt, bis ich dann abends Hunger kriege, dann esse ich was, mache mich bettfertig und gehe schlafen so ungefähr. Aber so dieses Feierabend, was mache ich beim Feierabend? Also entweder mache ich noch Sport, wenn ich gut drauf bin, aber
so ein richtiges Feierabend. Das kam mir nie in den Sinn.
Nee, das gab es irgendwie nicht. Deswegen war das dann irgendwie echt auch so ein wichtiger Schritt, wie du sagst, es so voneinander zu trennen und auch zu sagen, ich mache jetzt Feierabend und ich gehe jetzt nach Hause und zwar auch um 18 Uhr oder so. Also das ist schon schwer, muss ich sagen, für mich zum Beispiel auch immer noch, wenn zum Beispiel mein Mann nicht zu Hause ist und ich weiß, der kommt erst selber spät heim, dann sehe ich immer noch keinen richtigen Grund, nach Hause zu gehen. Dann kann ich auch arbeiten.
Das kenne ich.
Es ist halt einfach, was ja auch total schön ist, wenn man seinen Job so liebt und so gerne arbeitet. Und ich auch jetzt, wir waren im Urlaub und ich habe mich wirklich gefreut, zurückzukommen. Und ich habe nie in einem Angestelltenverhältnis so richtig gearbeitet. Ich hatte nur ein halbes Jahr Praktikum, wo ich mal einen Vollzeitjob sozusagen hatte. Aber da weiß ich auch noch, man kommt von der Arbeit und man ist fix und foxy und will überhaupt nichts mehr machen. Und nach einem Wochenende oder so hat man jetzt auch nicht unbedingt die Wahnsinnslust, da wieder hinzugehen. Und das ist jetzt halt einfach anders. Von daher ist das schon cool, so eine große Liebe und Leidenschaft dafür zu haben. Gleichzeitig aber, weiß nicht, ob du das auch so erlebst, dass eben Freunde nicht so das Verständnis dafür haben oder vielleicht auch das hinterfragen, wenn man eben immer und dauernd arbeiten will und möchte und eben, da vielleicht dann auch mal, also ich erlebe es zum Beispiel oft, dass Leute sagen oder so denken, na, du bist doch selbstständig, du kannst dir deine Zeit ja einteilen, das heißt, wir können doch auch einfach jetzt zusammen Mittagessen gehen und Kaffee trinken. Ja, können wir schon, theoretisch, klar, aber ich muss ja trotzdem meine Arbeit machen. Also ich komme ja auch zu nichts, wenn ich mir jeden Tag irgendwie ein Mittagessensdate reinlege und vorher und nachher nicht richtig konzentriert am Stück arbeiten kann. Ich weiß nicht, erlebst du das auch so oder geht's nur mir so?
Ja.
Wie gehst du damit um?
Bei mir kommt er dann noch dazu zu sagen irgendwie, ja, hast du denn überhaupt noch Zeit für deine Kinder? Also wie macht ihr denn das? Und irgendwie sind die noch bei Oma und Opa? Oder wie ist das? Den Blick haben halt manche dann nicht oder nehmen halt dann nur die Zeit wahr, die ich irgendwie jetzt beruflich aktiv bin. Einfach, weil sie es auch wahrnehmen können, weil ich zum Beispiel halt auf Instagram präsent bin und die sehen dann, okay, heute das gemacht. Warum ist denn die jetzt 17 Uhr immer noch im Studio? Da sind doch die Kinder schon längst aus dem Kindergarten wieder raus. Wo sind denn die jetzt? Was machen die denn jetzt? Aber die Zeit, die ich mit den Kindern verbringe, die dann auch intensiv ist, die sieht man nicht, weil ich die nicht zeige. Das ist halt immer noch so dieses Sichtbare und halt Nicht-Sichtbare und was nehmen die Leute dann für sich mit nach Hause. Und da muss ich immer sagen, man muss es auch einfach kommunizieren, zu sagen, okay, pass auf, ich habe aber halt auch manchmal einfach 2 Tage, die ich mir frei nehme, wo ich dann die Kinder vielleicht auch mal nicht in den Kindergarten schicke und wir sagen, wir machen was. Ja, und die Zeit, die wir mit den Kindern verbringen, die verbringen wir dann auch intensiv miteinander. Es ist dann halt nicht nur so nebenher. Das, was halt teilweise war, wenn ich halt wirklich von zu Hause aus gearbeitet habe, dann war der Mac halt immer an. Ich konnte E-Mails beantworten, konnte nochmal nebenbei an einem Projekt arbeiten. Und dann lief halt Familie und Beruf sehr häufig parallel, was halt überhaupt nicht. Also das muss man erkennen, dass das nicht funktioniert. Aber das ist halt jetzt gerade anders und das ist auch gut so und das ist schön. Und natürlich kriegt man immer so ein bisschen Kritik auch. Aber viele sagen auch, oder wenn sie uns dann halt in der Stadt zum auf ein Aperol sitzen sehen, mich und meine Freundin Sarah, mit der ich zusammen im Studio arbeite, dann denken die sich schon, das ist aber auch schon schön, wenn man sich da einfach mal so mittags die Zeit nehmen kann und da einfach mal raus kann aus dem Alltag. Weil man kann auch gerade ja nicht irgendwie stundenlang am Stück kreativ sein. Es gibt auch Tage, da kriege ich gar nichts auf die Reihe. Und dann ist das auch okay. Also ja, aber das ist schon auch Beziehungen und Freundschaften auch zu pflegen. Das erfordert schon nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, das ist auch schwierig, wenn man, also bei uns sind sowieso alle Freunde, also viele haben schon Familie und auch Kinder. Und da spielen unsere Kinder miteinander. Und die haben ja auch ihren Job und ihren Alltag. Und man sieht sich dann sowieso, wenn dann auch Freunde Familie gründen, gefühlt nochmal wesentlich weniger, als es noch ohne Kinder der Fall war. Also auch diese sind jetzt ausgelastet am Tag am Ende dann und haben jetzt nicht nochmal Lust, sich 20 Uhr irgendwie auf dem Weinchen irgendwo zu treffen. Ja, das verändert sich alles, wenn man dann Familie hat. Aber ja, es ist trotzdem schön.
Spannend. Ja. Ich finde es total cool, weil ich finde, dass du mit so einer Gelassenheit davon berichtest und wirklich, wie du gesagt hast, so eine innere Ruhe hast, weil ich mir vorstellen kann, also bei mir selbst kann ich mir das vorstellen und ich auch bei anderen Leuten oft den Eindruck habe, dass man eben schon auch recht gestresst ist, wenn man nicht zu dem kommt, was man eigentlich gern machen will. Und wenn du Projekte hast, dann willst du ja auch an denen arbeiten und so. Und wenn dann eben irgendwie andere Sachen dazwischen kommen und man es dann halt nicht kann. Ich finde, du gehst damit wahnsinnig gelassen um. Hast du trotzdem manchmal so das Gefühl, gerade durch Instagram bekommt man ja von anderen Künstlern und Kreativen auch sehr viel mit, was sie machen und was sie alles wuppen und welche Projekte sie angehen. Und also ich merke das selbst immer wieder, dass ich mich da total klar abgrenzen muss und Stories stumm schalten muss, wenn ich merke, dass ich mich zu sehr vergleiche oder irgendwie mich davon so unter Druck setzen lasse und das Gefühl habe, jeder schafft mehr als ich und ist irgendwie produktiver und hat wieder die neueste Effektivitätsmethode am Start und arbeitet irgendwie hochproduktiv und ich habe das Gefühl, ich komme nicht zum Zuge und irgendwie schaffe nicht, was ich mir vornehme. Würdest du sagen, dich lässt es kalt und du bist da einfach hart entspannt? Oder gibt es da auch irgendwie Momente oder Zeiten, wo dich das stresst, sowas dann zu sehen? Ja. Oder?
Also du siehst mich ja nicken, weil wir sehen uns gerade. Das kann ich absolut unterstreichen, dieses Vergleichen. Und das waren auch, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche Krisen jetzt in der Selbstständigkeit hatte oder irgendwie so in den Jahren als Mama, Studentin, Unternehmerin, sondern das waren wirklich immer die Punkte, an denen ich wahnsinnig vertieft war in diese sozialen Medien und anfing, mich zu vergleichen. Und wenn man da so einmal drin steckt und halt früh als erstes irgendwie so Instagram aufmacht und schon die ersten Stories von den anderen sieht, die jetzt gerade super produktiv sind, da irgendwie neue Kooperationen und da ein neues Produkt am Start und hier denen das ein Kundenprojekt und hier und da und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und man denkt sich gerade, verdammt, also warum läuft es bei denen und warum läuft es bei mir nicht? Oder man verliert halt völlig den Blick für die Realität. Also sie zeigen ja trotzdem nur das, was sie zeigen wollen. Und bei denen findet ja immer noch ein anderes Leben statt. Oder das wahre Leben halt, ne? So. Es sind halt immer nur Ausschnitte. Und klar kann man sagen, dass man weiß es ja. Aber man ist da so schnell gefangen und guckt, was die anderen machen und guckt nur noch, anstatt selbst zu überlegen, ja, also bei denen scheint es gerade irgendwie besser zu laufen, aber anstatt sich zu vergleichen, zu sagen, okay, wo sind bei mir Punkte, wo kann ich besser werden? Wo kann ich bei mir ansetzen, dass es besser läuft? Oder was läuft denn gerade überhaupt nicht? Also auch zu reflektieren, läuft bei mir gerade privat was nicht? Läuft gerade im Unternehmen was nicht? Läuft in der Familie allgemein gerade irgendwas nicht? Irgendwie nicht so die Situation wirklich bei sich selber wahrzunehmen, anstatt zu gucken, was machen die anderen? Und dann zu sagen, okay, irgendwie mir fehlen hier gerade Einnahmen, irgendwie es kommen keine Shop-Einnahmen irgendwie rein, ne, keine Bestellungen. Okay, wo setze ich an? Ne, also sich wirklich so selbst, sich selbst und sein Unternehmen zu analysieren und da den Blick von außen drauf zu kriegen. Und da kann ich immer nur sagen, nehmt euch eine Pause. Also ich habe die Pause dann immer genommen, ohne die irgendwie anzukündigen, einfach nur, weil ich gedacht habe, ich kann das gerade nicht mehr. Und da gab es bei mir wirklich, das ist jetzt irgendwie es war mal um die Januar-Februar-Zeit rum, aber es war, glaube ich, letztes Jahr. Da war ich echt so, ich dachte, irgendwie, es kann so nicht laufen und es läuft bei allen und nur bei mir nicht. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt keine Stories mehr, ich poste keine Beiträge mehr, ich bin jetzt einfach mal weg. Und guck mal, ob das irgendwie einen Einfluss hat und guck mal, ob, was kann ich verändern, welchen Weg kann ich jetzt gehen? So, und meine erste Erkenntnis war mit der Pause, es geht keiner weg. Also alle, die, also die ganze Community, die ich mir aufgebaut habe, die ist auch da, wenn ich mal weg bin, weil die wissen, was sie von mir erwarten können. Und das es sind halt keine Fake-Accounts, die ich mir irgendwie gekauft habe, die dann irgendwie wieder verschwinden oder was weiß ich. Es ist eine richtige Community, die ich mir da aufgebaut habe, und die ist da und bleibt da. Also das schon mal zu wissen. Man macht ja auch vieles von Zahlen abhängig, wobei ich da jetzt auch mich davon wieder entferne, zu sagen, okay, diese Followerzahl, die ist eigentlich völlig Wurst. Ich kann mir diese 9.000 Euro überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Also schon, ja. Klar kann ich damit Stadien füllen und das irgendwie vorstellen, aber irgendwie 9.000 Leute bedienen zu wollen, ist ja trotzdem schon, wo man sagt, okay, wie machst du das? Also das ist schon so das Erste, irgendwie es geht keiner weg. Und dann so mal sich ein bisschen davon zu befreien, weil wenn man auch viel guckt, was andere machen, fängt man dann an, so ein bisschen das zu machen, was die anderen machen. Und es ist vielleicht gar nicht der eigene richtige Weg, und das wollen die Leute gar nicht, die bei dir sind, denn die wollen dich und die wollen deine Arbeit. Und ja, so seinen eigenen Weg gehen und das auch einfach mal ausblenden, was die anderen machen. Also ich habe angefangen, da habe ich mich auch inspirieren lassen, wirklich über Pinterest und Instagram-Kanäle und von halt auch kreativen Künstlern jetzt, sei das, ob die Handlettering machen oder Kalligrafie oder ähnliches. Aber man macht dann teilweise wirklich das, was die machen, und man kann das nicht besser machen. Also wenn es bei denen läuft, dann läuft es nicht bei dir. Mhm. Weil das ist deren Arbeit, das ist deren Charakter von der Arbeit, die sie gestalten, von dem Stil, den sie haben. Das bist aber nicht du. Und das muss man auch erstmal erkennen.
Mhm. Ja. Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist echt ein gutes Takeaway, was man so mitnehmen kann, nicht sich beeinflussen zu lassen und nicht das einfach, also einen so stark beeinflussen zu lassen, was andere machen, und immer darauf zu schauen. Und es gibt ja auch so dieses Sprichwort, das, worauf du schaust, das wird größer werden. Und wenn du halt immer auf die anderen schaust, dann wird das, was die machen, immer größer werden, anstatt das, was du eigentlich machen willst. Also richte deinen Fokus doch lieber auf das, was du möchtest, und dann wird auch das wachsen und nicht das, was die anderen machen. Das kenne ich absolut, ja. Aber mega, mega gut. Auch da wieder, finde ich, irgendwie hast du so einen sehr schönen, gelassenen Eindruck, wie du damit umgehst. Das ist richtig, richtig cool.
Man muss halt auch Gespräche führen, zu sagen, hier, pass auf, guck du jetzt mal hier, was. Also Gespräche mit, sei das jetzt Kolleginnen und Kollegen, die da irgendwie in einer ähnlichen Branche tätig sind, die da auch mal einen Tipp geben können. Ne? So zu sagen, okay, probier doch mal das, und irgendwie, ich habe gemerkt bei dir, irgendwie war jetzt immer das und das, veränder das halt mal, ne? So zu kommunizieren, und wenn es halt mal scheiße ist, auch einfach mal zu heulen. Also mir hilft da dieses Druck ablassen. Das war wirklich manchmal, dann saß du halt abends da, es war gerade keine Situation, aber du bist innerlich so angespannt, und da bringt dich das Kleinste irgendwie, wo du denkst, nee, und dann lass es halt einfach mal raus. Also
Bist du viel mit anderen Künstlern im Kontakt so? Also hast du irgendwie regelmäßig Austausch mit anderen Unternehmern, die in einer ähnlichen Position sind wie du oder in einer ähnlichen Lage?
Nee, also ich würde jetzt sagen wenig. Mhm. Also ja, wirklich wenig, kaum. Ich bin da jetzt nicht so der Netzwerker irgendwie, weil mich halt so dieses Leben ringsrum mit Familie und so, das ist einfach Zeit, die ich da lieber investiere, als dass ich da jetzt irgendwie auf so Netzwerktreffen gehe oder aber ich stehe im Kontakt mit welchen, und irgendwie man schreibt sich einfach mal, man kommentiert meine Story oder so und ist da halt im Kontakt. Und das ist aber auch nicht nur, dass das alles nur Schriftkünstlerinnen sind, sondern halt auch ich habe eine Freundin aus Leipzig, die betreut, oder die ist selbstständig mit Milk and Café, und das ist halt nochmal eine ganz andere Schiene, aber auch da können wir uns gerade über Themen wie Instagram, Markenaufbau an sich auch einfach austauschen. Und ich nehme da noch wirklich gern die Reize aus anderen Branchen nochmal und schau, was die so machen. Und man kann das manchmal auch gut auf sich selber dann auch stülpen und mal ausprobieren. Ja.
Cool. Mich würde noch interessieren, auch nicht zuletzt für mich persönlich tatsächlich, weil ich, wir jetzt wie gesagt geheiratet haben und natürlich irgendwie es auch immer wieder so drum geht, wann gründen wir Familie und wann steht so dieses nächste Kapitel an. Und ich, da merke ich bei mir selber immer wieder an den Punkt komme, wo ich so denke, boah, wann ist dafür so der richtige Zeitpunkt? Oder
ja, erzähl doch mal.
Was bedeutet das für mein Unternehmen? Wie geht es dann weiter? Man kann es natürlich ja vorher auch gar nicht sagen. Das kommt ja mit Sicherheit auch einfach auf das Baby drauf an, ob das schläft und ob das krank ist und was auch immer. Aber trotzdem, ja, merke ich da, was ich früher nicht hatte, bevor ich selbstständig war. Da war ich so, wie gesagt, total jung Mutter werden und super. Und Mama sein ist meine einzige Berufung. Und ich kann mir total gut vorstellen, mit 4 Kids zu Hause zu sein. Und jetzt merke ich eben, ich habe irgendwie schon so ein Baby mit meinem Unternehmen. Und dem gebührt so meine erste Liebe, sage ich mal. Oder aktuell eben einfach so diese große, große Leidenschaft. Und ich mich manchmal frage, wie verhält sich eine zweite Liebe zu dieser Baby, weißt du? Und wo ich gerne mal von dir hören würde, irgendwie, was würdest du sagen, was sind vielleicht so die Vorteile daran, wenn man das miteinander vereint, Mama sein und Unternehmerin sein? Gibt's irgendwie, kannst du einem so ein bisschen die Angst davor nehmen? Oder würdest du sagen, es gibt einen guten Zeitpunkt dafür, es gibt einen, den man besser nicht wählen sollte, keine Ahnung. Was würdest du Leuten wie mir, die da vielleicht so ein bisschen Angst haben, sagen?
Ich sag mal so, ich bin immer noch selbstständig, habe ja jetzt keinen anderen Einkommenszweig aktuell und ich mache es immer noch und habe 2 Kinder. Das vielleicht so als erste Motivation für mich zu sagen, okay, die Clara hat sich aufgegeben, dann kann ich das auch schaffen. Und dann ist vielleicht auch wirklich, dass sich nicht so viele Pläne zu machen, zu sagen irgendwie, ja, so ein bisschen zu reagieren auf das, wie es kommt, gerade mit den Kindern eben. Ne? Man muss da so ein Stück weit gelassener oder freier werden, auch irgendwie. Ja, also man kann da nicht an strikten Plänen festhalten, sondern man muss einfach reagieren auf das, was kommt. Zudem muss ich sagen, ich war ja jetzt mit beiden Kindern jeweils nur ein Jahr, beziehungsweise anderthalb Jahre zu Hause. Also ich war nicht zu Hause. Die Kinder waren zu Hause, die waren noch nicht im Kindergarten. Also eher die Kinder sind mit anderthalb jeweils schon im Kindergarten gewesen oder in der Kinderkrippe. Und da hatten wir dann schon die Betreuung wirklich täglich und auch für 6 bis 7 Stunden. Also das muss ich sagen, du schaffst das nicht zu Hause mit Kindern. Das ist vielleicht das, wo ich sagen muss. Also das muss ich einfach sagen, weil das geht nicht. Ich habe die Kinder ja jeweils mit 5 Wochen mit in die Uni genommen, zu den Vorlesungen, habe dann drin gestillt einfach. Ich konnte nicht zu Hause sein. Konnte ich nicht. Und auch da wieder, wenn das jemand, also wenn du jetzt irgendwie Mama werden willst, jetzt auch wenn, oder auch wer jetzt auch immer zuhört, und du bist im Studium und sagst dir, boah, die Clara, die kann das, dann kann ich das auch. Also man muss dann auch wirklich auf sich selber hin, was bin ich für ein Typ und was kann ich mir wirklich zumuten. Und sich aber nicht zu sehr irgendwie, sich keine Angst machen irgendwie. Mhm. Was bei uns ausschlaggebend war, auch mit für die Selbstständigkeit und wie jetzt alles bei uns so gelaufen ist, war, dass wir wussten, wir haben unsere Familien im Background. Also wir erhalten wahnsinnig große Unterstützung von unseren Eltern und meinen Großeltern und das ist so enorm wichtig, Unterstützung auch einfach anzunehmen. Das ist dann halt zum einen die Unterstützung durch den Kindergarten und auch die Unterstützung durch die Großeltern. Wenn jetzt zum Beispiel mal am Wochenende ein Kurs stattfindet, das heißt, ich bin nicht da, mein Mann hat am Wochenende Spiele, dann ist er auch nicht da und dann sind die Kinder bei den Großeltern und das funktioniert auch. Also auch Unterstützung anzunehmen ist auch ganz wichtig. Und ja, Familie ist so wunderbar. Kinder sind so bereichernd und Kinder schärfen nochmal den Blick ganz anders für die Welt und für das, wo man gerade glaubt, dass es einem wichtig ist. Da öffnen Kinder einem dann doch schnell mal die Augen. Also ja, ich bin wahnsinnig gern Mama und wir sind wahnsinnig gern Eltern und ich bin auch wahnsinnig gern Unternehmerin. Und ich würde niemals sagen, dass man sich für eins entscheiden muss. Man muss nur wissen, wie man es miteinander unter einen Hut bringt. Ja.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, das war ein sehr schöne Zusammenfassung. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss an dich. Zwar, wenn du in die Zukunft schaust, so 3 bis 5 Jahre, sagen wir mal, wo siehst du dich? So in den unterschiedlichen Lebensbereichen, über die wir jetzt so gesprochen haben, als Mama, als Unternehmerin, als Studentin.
So der Blick in die Zukunft ist natürlich gerade in der irgendwie aktuellen Zeit so ein Stück weit. So, man weiß jetzt gerade irgendwie so nicht, was kommt. Sei das jetzt für uns als Familie, wie läuft das dann, wenn die Kinder in die Schule kommen? Sind da immer noch so merkwürdige Zustände? Bildungssystem sowieso. Aber gut, du wolltest ja wissen, was ich mich freue.
Genau.
Ich bin gespannt darauf, wie ich dann jetzt zum Beispiel Referendariat und Unternehmerin sein und Mama sein unter einen Hut bringen. Sehe das so für mich als neue Challenge und freue mich da auch drauf, weil ich gebe jetzt aktuell Förderunterricht an einer Schule. Das ist zwar nur eine Wochenstunde, aber auch da merke ich gerade irgendwie, das macht mir schon Spaß. Also da bin ich schon gern auch Lehrerin. Von daher bin ich gespannt, wie sich da mein Weg so ebnet irgendwie. Ja, dann hoffe ich, dass wir mit dem Schritt dann, wie ich irgendwie dann Referat antrete und eventuell auch in die Lehrerin-Richtung gehe, unsere Hausträume auch verwirklichen können. So, das sind so die privaten Träume. Ja, es wird sich viel verändern. So, mein Mann, der ist jetzt so gerade Anfang seinen 30ern, der wird dann noch, weiß nicht, wie lange noch Eishockeyspieler sein. Dann ist da die Frage, was kommt dann? Da bin ich auch gespannt, wie wir das irgendwie so, was sich da für Möglichkeiten ergeben. Und für die Selbstständigkeit ist es jetzt so, ich habe da jetzt nicht so den festen Plan und weiß, irgendwie in 5 Jahren will ich dann das machen. Für mich ist gerade ein großes Thema die Online-Kurse, wo ich weiß, da ist großes Interesse da, dass man auch einfach von überall aus meinen Kurs dann sozusagen besuchen kann. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann will ich mich auch gerne noch mehr in der Coaching-Richtung so ein bisschen ausprobieren, irgendwie so meine Erfahrung halt mit anderen teilen, die an dem Punkt sind, wo ich halt vor 5 Jahren war. Weil man kann halt von den Erfahrungen anderer so viel lernen und ich gebe das auch so gern weiter. Ja, das will ich auf jeden Fall noch umsetzen. Ja, so die Zukunftsfrage so. Ja, ich bin gespannt, was kommt und wie es wird und wie die Kinder sich entwickeln und dann in der Schule und ach du Gott. Ich freue mich drauf, wenn Alma endlich sprechen kann.
Da warten wir alle sehnsüchtig drauf. Aber es müsste doch bald soweit sein, oder? Wie alt ist sie?
Alma ist jetzt, sie wird im Dezember 2. Und ja, sie ist wahnsinnig aktiv und fit und kommt mit ihrer Sprache, die sie aktuell spricht, super durch und erreicht alles, was sie will. Würde sich in jedem Land zurechtfinden. Aber so in der Kommunikation auch mit ihrer Schwester wäre es halt schön, wenn sie irgendwann ja
die deutsche
miteinander plappern könnten. Das wird herrlich, da freue ich mich drauf.
Schön. Wann hat sie Geburtstag im Dezember?
Am 23.
Ah, stimmt, das war
ja
ein Tag vor Weihnachten.
Ja, aber gut. Ja, schön. Ja.
Alles schön. Richtig, richtig toll. Clara, ich danke dir von Herzen für dieses wahnsinnig schöne Gespräch, für alles, was du bereitwillig mit uns geteilt hast und deine Erfahrungen preisgegeben hast. Ich finde es immer so schön und besonders, wenn man da so voneinander lernen kann und irgendwie miteinander auf dem Weg unterwegs ist, weil wir alle das irgendwie nicht gelernt haben. So, wir probieren uns da alle aus und ich finde, man konnte richtig viel lernen von dem, was du gesagt hast und bin sicher, dass sich das ganz viele Leute gerne anhören wollen und sich davon inspirieren lassen. Von daher nochmal vielen Dank für deine Zeit und deine Bereitschaft, dabei zu sein. Das ist echt total besonders. Und ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft, dass es genauso kommt und noch viel schöner, wie du es dir vorstellst. Ja. Und sich auch deine ganzen Träume und Wünsche erfüllen mit den Online-Kursen, dass die gut werden und gut ankommen. Und du weiterhin deine 3 Rollen rockst und da ein wahnsinnig großes Vorbild für viele bist.
Vielen Dank. Weil du es gerade noch gesagt hast, vielleicht noch so für zum Schluss, so dieses Dazulernen, ne? Wir haben es nicht gelernt und das finde ich auch so wichtig zu wissen, lernt für euch selber und es gibt so viele Möglichkeiten, wir haben Bücher, wir haben Podcasts, wir haben Online-Kurse, wir haben kostenlose Plattformen wie YouTube, man kann so viel lernen und sich so viel Wissen aneignen und auch in jedem Bereich und macht das. Also ich habe noch nie so gerne gelernt wie in der Selbstständigkeit.
Schön.
Ja.
Richtig, richtig
also
cool.
In dem Sinne.
Hammer.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.